miteinander. Schön, heute bei euch zu sein. 4. Advent. In 6 Tagen ist Weihnachten. Seid ihr bereit? Ja. Entweder nicht bereit oder noch hier am Schlafen vom Mittag. Also ich das auch verstehe. 14 Uhr. Kenne ich von woanders her auch. Nein, Spaß. Aber Weihnachten, 6 Tage. Und so eigentlich der Satz, der sich im Hause Lutz seit September regelmäßig hier Raum verschafft, ist der her. Ich habe so keinen Bock auf Weihnachten. Im breitesten Schwäbisch, so breit es eben nur Gott. Ich habe keinen Bock auf Weihnachten. Das ist mein Satz. Als noch Sommer war, als dann hier so Richtung September ging, irgendwann, keine Ahnung, es war noch super warm. Ich saß irgendwo neben Debbie, meine Frau, und sagte zu ihr so, aus dem Nichts raus, ich habe so keinen Bock auf Weihnachten. Gibt so viele gute Gründe. Und somit hat sich dieser Satz hindurchgezogen durch den Herbst. Auch hier Blätter fallen und erste Schneeflocken kommen vom Himmel. Ich habe so keinen Bock auf Weihnachten. Also eigentlich ging es nicht nur um Weihnachten an sich, sondern um diese ganzen Wochen davor, dieses ganze Paket, was Adventswochen ausmacht hier. Es ist super früh dunkel, diese kitschigen Weihnachtsmärkte mit Glühwein, mit Bratwurst, mit Menschenauflauf. Dann im Radio läuft Last Christmas, I gave you, boah, ich habe so keinen Bock auf Weihnachten. Und es läuft immer wieder. Wir waren vor einigen Wochen, waren wir in München und dann guckt mich dieser riesige Werbeslogan von Bekleidungsgeschäft an, hier nach dem Motto, schenkt euch Freude, ich bin fast ausgerastet. Hier in diesem Weihnachtslied dachte ich, ich habe so keinen Bock auf Weihnachten. Und dann ist auch so eine Zeit mit einer sehr, sehr riesigen, eigentlich mit einer übertriebenen Harmonieerwartung an diese Tage. Also da muss ja alles irgendwie gut sein und dann ist auch noch mit Essen überladen. Und dann gibt es im christlichen Kontext ja immer noch diese Spannung, ja, aus dem, dass es ja ganz viel zu machen gibt, also mit Kinderprogramm und Weihnachtsfeier in der Jungschar und dort und da und dies und jenes und mit der Schule und gleichzeitig dann doch irgendwo dieser fromme, latente Druck, irgendwie besinnlich unterwegs zu sein, still zu werden und die Adventskerze zuzugucken oder was auch immer. Ich habe so keinen Bock auf Weihnachten. Dieser Satz war ganz dick da in den vergangenen Monaten. Es gab so viele Gründe, das auf Breitschwäbisch auszudrücken. Ich weiß nicht. Gibt's von euch jemanden, der sich traut zu sagen, hey, mir geht's eigentlich ähnlich, so Weihnachten? Oh, ja, ein, zwei. Aber ihr liegt im guten Schnitt. Ja. Es gibt immer so ein paar Mutige, die sich das trauen zu sagen, hey, ich habe eigentlich keinen Bock auf Weihnachten. Und das Spannende bei uns ist, meine Frau ist komplett anders hier getaktet. Die freut sich riesig, die ist Grundschullehrerin, da ist dann morgens in der Klasse, macht man Lichter aus, da die Kerze am Adventskranz an, man singt miteinander ihr Klassiker ab wie sonst nie im Jahr. Für sie ist das eine super coole Zeit. Und wenn es dir geht wie ihr, hey, und du in dieser Zeit auflebst, dann gönne ich dir das von ganzem Herzen. Also wenn du bei Last Christmas, wuhu, und Radio lauter drehst, super, gar kein Problem, solange es nicht in meiner Gegenwart ist. Ja. Aber weißt du, in diesem Mischmasch aus wie man zu Weihnachten, zu dieser ganzen Zeit steht, in meiner persönlichen Ablehnung gegen dieses große Ding, was da um diesen 24. drumherum ist und die Tage davor und die Wochen davor, in dieses ganze Hin und Her kam in den vergangenen Wochen dieser eine kleine Satz. Der ist nicht riesig, aber der hat es in sich gehabt. Dieser eine kleine Satz, der für mich ganz, ganz viel verändert hat. Nämlich der, Joe hat ihn vorhin schon genannt, dieser Satz, mein oder dein König kommt zu dir. Dein König kommt zu dir. Das ist ein Satz, er kommt aus der Bibel, Überraschung. Und zwar aus Zacharja 9, Altes Testament. Und die zwei Verse aus Kapitel 9, eben Vers 9 und 10, die beiden möchte ich euch vorlesen. Hier seht ihr auch mit auf der PowerPoint-Folie. Und da heißt: Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen, also dem Jungtier der Eselin. Es geht weiter. Ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Auch der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkünden. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und vom Euphrat bis zu den Enden der Erde erstrecken. Das sagt Zacharja. Zacharja ist Prophet und er bekommt diesen Job von Gott her, dem Volk Israel, den Menschen in Jerusalem, das zu sagen. Denn ihre Situation ist die, dass sie in den Trümmern ihrer Vergangenheit stehen. In den Trümmern ihrer Vergangenheit. Jerusalem, ihr Zuhause, das, was, wo viele groß geworden waren, das lag in Trümmern. Da waren die Babylonier, die hatten die Stadt erobert, geplündert, zerstört und die Bewohner mitgenommen. 70 Jahre Exil, 70 Jahre vom heutigen Israel rüber Richtung heutigen Irak. Und dann durften sie wieder heim. Und dann kommst du nach Hause als eine junge Generation, die da davon nur noch von den Geschichten her was weiß, oder als alter Mensch, der das nur noch als Kind in Erinnerung hat, wie das mal war, und sie stehen miteinander in diesen Trümmern, in Zuständen, die unvorstellbar sind, die vielleicht am ehesten vergleichbar sind mit dem, was man in den Nachrichten momentan aus Aleppo sieht. Die stehen in den Trümmern, mittendrin. Kriegsgerät steht noch rum. Und es gibt keinen so Marshallplan wie hier nach dem Zweiten Weltkrieg für Deutschland, dass man die Stadt wieder aufbaut und so. Und so mittendrin, so in diesem Chaos, in diesem Durcheinander, kommt dieser Satz von Gott, das, was Zacharja eben zu ihnen sagt, dass er sagt, Jerusalem, freu dich so laut und so intensiv, wie du nur kannst. Förmlich schrei vor Glück. Freu dich auch, wenn du es noch gar nicht greifen kannst. Freu dich, denn dein König, er kommt zu dir. Ein König, der beschrieben wird, gerecht, er hilft. Er ist nicht großspurig unterwegs, er reitet auf dem Esel statt auf dem Schlachtross. Man könnte sagen, er fährt Polo statt Benz. Und er bringt Friede und Sicherheit. Freu dich, denn dein König kommt zu dir. Es geht wieder aufwärts. Und das Verrückte ist, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Die bekommen wieder ein Zuhause. Ja, hier so das klassisch Schwäbische, man hat wieder sein Häusle. Die Mauer steht wieder und der Tempel wird wieder gebaut, dieser Ort, an dem Menschen Gott begegnen. Und es läuft. Ja. Man freut sich wieder dran, die freut sich wieder dran, was aus dem Trümmerhaufen worden ist. Aber der spannende Punkt ist, es gibt keinen König. Es gibt diesen König noch nicht. Also da gab es so Leute wie Nehemia, ja, das war so der Bob, der Baumeister der damaligen Zeit. Er ist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Jerusalem wieder eine Mauer bekommt. Den gab es, jawohl, okay. Es gab Männer wie ein Mann namens Zerubabel, der so Statthalter war, der gemanagt hat, der guckt hat, dass das Ding läuft. Okay, den gab es. Aber es gab keinen König. Und später gab es wieder Könige, aber bei keinem hat man gedacht, genau der ist jetzt die Erfüllung von dem, was Zacharja damals gesagt hat. Der König fehlt. Und erst gut 500 Jahre später, kommt da was in Bewegung. Nämlich nicht kurz vor Weihnachten, sondern kurz vor Ostern. Ja. Vielleicht ein bisschen andere Jahreszeit dafür. Aber hier so kurz vor Ostern, am Palmsonntag, da reitet Jesus auf einem jungen Esel nach Jerusalem ein. Und seine Jünger, sie feiern ihn. Gnadenlos laut. Sie feiern ihn und freuen sich. Und sie empfangen ihn wie ein König. Sie empfangen ihn wie ein König. Und ganz Jerusalem soll das mitbekommen. Dein König. Kommt zu dir. Jesus, du bist der versprochene König. Jetzt vielleicht gedanklich ein bisschen viel hin und her. Am Anfang ging es um Sachaja, dann ging es um die Erfüllung bei Ostern, aber eigentlich, hey, wir sind 6 Tage vor Weihnachten. Und das ist der Punkt, da beginnt es. Mit Weihnachten beginnt diese Geschichte. Dein König kommt zu dir. Das ist die Erwartung, die diese Männer aus Arabien hertreibt, die Weisen aus dem Osten. Es ist die Erwartung, die auch Maria gesagt bekommt, hey, du wirst einen Sohn zeugen. Und das Alte Testament zeigt drauf mit ganz vielen Stellen. Eine davon möchte ich euch dazu vorlesen. Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Da heißt es, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeit durch Recht und Gerechtigkeit. Eine ganze Reihe an Versen, an Stellen, an Passagen aus dem Alten Testament, die genau auf diesen Moment abzieht. Weihnachten wird, dass Jesus kommt. Jesus, du bist der König. Jesus, du kommst zu uns. Jesus, du bist derjenige, der den Halt gibt. Jesus, du bist der, der den Überblick hat. Jesus, du bist der, der Friede bringt. Jesus, du bist der, der den Neuanfang gibt. Jesus, du bist derjenige, der uns zeigt, wer Gott ist. Jesus, du machst uns zu einem Teil von Gottes Familie. Jesus, du bist mein König. Einer der wertvollsten, eigentlich der wertvollste Satz für mich persönlich diesen Advent. Du bist mein König. Mein König kommt zu mir. Das ist für so Weihnachtsmuffel eine ganz, ganz wichtige Aussage. Für mich ist mega wichtig, weil mit dem ganzen Abneigungsding, mit dem über Last Christmas und bla und alles drumherum, da passiert es, dass der eigentliche, so wertvolle und mir an sich super bekannte Kern irgendwie ein bisschen verloren geht. Und dass ich irgendwie so denke, und diesen wertvollen Kern irgendwie nimmer als so wertvoll ansehe, wie er wirklich für mich ist. Und für die ganzen Fans von der Weihnachts- und Adventsstimmung, die bekommen mit dem Satz so einen dicken, fetten Grund nochmal vor Augen gestellt. Der richtige Grund, der wahre Grund für diese Freude. Dein König kommt zu dir. Was passiert? Das wäre mal das Experiment, und das ist auch meins gewesen. Was passiert, wenn du diesen Satz immer wieder betest? Also persönliche Form hier so, mein König kommt zu mir. Mein König kommt zu mir. Und dann das dranhängst, danach hier nach diesem Satz, was aktuell los ist. Also mein König kommt zu mir in meine Vorbereitung vom Wohnzimmer. Mein König kommt zu mir in diese letzte Arbeitstag im Geschäft, wo alle Kunden meinen, nach Weihnachten geht die Welt unter. Man muss es unbedingt jetzt noch machen. Es muss unbedingt die Sache noch gefertigt werden. Mein König kommt zu mir, zu der ganzen Kundschaft, die meint, jetzt braucht es unbedingt noch das eine für sie. Mein König kommt zu mir in dieser letzten Woche in der Schule, wo der Lehrer meint, man müsste jetzt doch echt jetzt auch noch mal 2 Arbeiten schreiben. Mein König kommt zu mir in diese Zeit, wo ich jetzt nicht unbedingt gerade so riesig Bock auf das Familienfest habe. Mein König kommt zu mir in diese wunderbare Stimmung. Mein König kommt zu mir. Und er ist dieser Grund, warum wir das Ganze feiern. Plötzlich bekommt dieser eine unscheinbare Satz einen riesigen, riesigen Platz. Was passiert, wenn du den betest und den mit dem verbindest, was in den kommenden 6, 7, 8 Tagen los ist? Mich hat dieser Gedanke unglaublich verändert, manchmal beruhigt, manchmal dankbar gemacht. Und dann gibt es unter euch, ja, für Leute, die sich das irgendwie nur anders hier auch nochmal vor Augen halten wollen, es gibt ja Leute, die machen zum Beispiel sowas, ja, also ein Adventsarrangement oder wie man es auch immer nennt, die dekorativ begabt sind. Und bei uns in der Gemeinde, man kommt in der Adventszeit hin und wieder ja bei Leuten vorbei, wir haben eine Person, bei der habe ich es schon gesehen, die hat sich irgendwie auf den Wohnzimmertisch hier neben manch anderem Deko-Elementen, hatte die eine Krone stehen. Fand ich ein unglaublich cooles Ding, dass das nochmal sichtbar arrangiert hier so mit manch anderem auf dem Tisch zu haben und immer wieder im Vorbeilaufen das zu sehen, diesen Anknüpfungspunkt, dieser Krone auf dem Tisch, zu wissen, mein König kommt zu mir. Das ist dieser große Anlass von Advent, dieses Erwarten, mein König kommt zu mir. Ich habe keinen Bock auf Weihnachten. Das war der Satz vom Anfang. Witzigerweise ist dieser Satz in den letzten 3,5 Wochen seltener geworden. Ich drehe immer noch das Radio runter, wenn gewisse Lieder kommen. Ich habe immer noch keinen Bock auf einen vollgeladenen Weihnachtsmarkt. Und es ist so viel, was noch los ist. Aber irgendwie ist was anders geworden. Denn mein König kommt zu mir. Ich bete mit uns. Jesus, das ist ein riesiges Vorrecht, Weihnachten feiern zu können, im Wissen, du bist gekommen, du bist Mensch geworden und du bist der, der zum einen alles versteht, was passiert in die kommenden Tage, was mir momentan vielleicht darauf freut, aber auch fürchtet, was kommen wird, was gut sein wird, was schwierig wird, was sozial herausfordernd wird hier mit Menschen aus Verwandtschaft und sonstige bekannte Kreise. Danke, dass du es kennst und weißt und dass du der Grund bist für Weihnachten. Und ich bin dankbar, dass du mitten in diese Dinge reinkommst. Dass du um die Feiertage weißt, dass du um die Menschen weißt, die da miteinander am Tisch sitzen, um die Herausforderungen, die damit verbunden sind, um die Dinge, wo einfach Freude da ist und man einfach wirklich dick Vorfreude hat, miteinander zu feiern. Du siehst und weißt um die Dinge, was davor jetzt noch notwendig ist, bis Samstagabend die Zeit beieinander ist. Im Geschäft notwendig ist, was es daheim braucht, was es mit Schule und sonst wo noch braucht. Du bist der Herr, du bist mittendrin und ich bin froh und dankbar, dass du kommst, dass du mitten dabei bist. So, hab Dank vor Weihnachten. Amen. Wir singen jetzt auch